Liebe Gemeinde, ich würde gern noch beten. Herr, wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest. Wir bitten dich, dass du meine Worte benutzt. Und wir wollen dich bitten, dass du jeden auf die Art, wie er das verträgt und wie er es auch braucht, ansprichst, Herr. Amen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Liebe Gemeinde, es ist dunkel. Wenn ihr mal rausguckt, es ist jetzt kurz nach 3:30 und es wird schon düster. Es ist die dunkle Jahreszeit. Wir haben viel mehr Nacht als Tag. Noch schlimmer ist es in der Arktis, da gibt es gerade gar keinen Tag, da kommt die Sonne gerade überhaupt nicht hin. Da ist nur Nacht. Es ist dunkel. Und auch bei dem einen oder anderen von uns ist dunkel. Innen drin. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber bei uns, wir haben alle dunkle Flecken. Wir haben alle diese Flecken, diese Punkte in unserem Leben, wo Nacht ist, wo es dunkel ist. Verletzungen, irgendwelche Dinge, die noch nicht im Reinen sind. Menschen, die für uns zum Anstoß geworden sind, wo wir noch Probleme haben. Vielleicht bist du mal den falschen Weg gelaufen. Vielleicht hast du irgendwelche Dinge sind schief gelaufen in deinem Leben. Es ist Nacht. Und die Nacht ist auch in der Bibel an mehreren Stellen in ganz, ja, es gibt verschiedene Leute in der Bibel, die in der Nacht entscheidende Dinge erlebt haben, bei denen auch Nacht war. Jakob zum Beispiel. Jakob war auf der Flucht. Der hatte seinen Bruder Esau betrogen, ist weggerannt, hat gearbeitet und hat auch dann seinen Arbeitgeber betrogen. Er wollte zurück zu seinem Bruder und hatte Angst vor der Begegnung. Und dann kommt die Nacht davor. Die Nacht, bevor er seinem Bruder begegnet. Und er ringt mit jemandem die ganze Nacht und er weiß nicht so richtig, wer es ist. Und er, kurz vorm Ende bekommt er auf die Hüfte geschlagen. Er kriegt irgendwie mit, das ist ein himmlisches Wesen, mit dem er da kämpft. Und er sagt, ich lasse dich nicht weg, bevor du mich nicht segnest. Und er bekommt eine auf die Hüfte, so dass er von da an humpelt. Und er wünscht sich, dass aus dieser Nacht der nächste Tag wird. Er wünscht sich, dass endlich Morgen wird. Oder Nikodemus, der kommt zu Jesus in der Nacht. Nikodemus war ein Pharisäer, ein frommer Mann, ein gelehrter Mann. Er wird bezeichnet als Führer des jüdischen Volkes. Als einer, ein Führer des jüdischen Volkes. Ein Mann, der ziemlich hoch stand, ein Mann, der ziemlich viel begriffen hatte. Zumindest nach seinem Maßstab. Und er kommt zu Jesus in der Nacht ganz heimlich und fragt, was denn nun los wäre. Er hat wohl gemerkt, dass Jesus irgendwie anders ist, dass Jesus andere Dinge erzählt, dass das, ja, und dass da aber was dran ist, dass Jesus mit Vollmacht predigt. Und dann bricht sein ganzes Wissen zusammen, weil Jesus zu ihm sagt, du musst neu geboren werden. Und er versteht es nicht. Er versteht es nicht, wie kann man denn neu geboren werden als Mensch, wenn man erwachsen ist? Dann kann man doch nicht zu seiner Mutter wieder zurück in den Bauch und er begreift es nicht und er wünscht sich auch, dass Tag wird, dass er es endlich versteht. Auch Petrus erlebt eine Nacht, eine sehr entscheidende Nacht. Die Nacht, in der Jesus festgenommen wird. Nach 3 Jahren Gefolgschaft, ganz enger Verbundenheit, einer engen Freundschaft, muss er zu Jesus stehen und er leugnet diese Bekanntschaft 3-mal. Und am Ende merkt er, dass er seinen Freund 3-mal verraten hat. Und auch er wünscht sich, dass endlich Tag wird, dass das wieder aus seinem Leben rausgeschafft wird, dass er Vergebung erlebt. Und zu guter Letzt auch Jesus. Jesus in dieser letzten Nacht, er geht in den Garten Gethsemane und will beten. Er nimmt seine Freunde mit, dass sie mit ihm beten. Aber seine Freunde schaffen es irgendwie nicht. Die schlafen ein. Und Jesus betet und er schwitzt. Er schwitzt sogar Blut. Er ist so aufgeregt. Er weiß genau, was kommt. Er weiß, dass er sterben wird. Und es wird dunkel um ihn. Auch Jesus will, dass die Nacht vorbei ist. Obwohl er wusste, was kommt. Er will, dass die Nacht vorbeigeht. Alle haben ein und eine Sache gemeinsam. Sie wollen, dass es endlich Tag wird. Und für Jakob wird tatsächlich heller Tag, als er seinem Bruder begegnet und sie sich wieder miteinander versöhnen. Für ihn wird Tag. Ich denke, auch für Nikodemus wird es Tag, weil er hat es wohl begriffen. Denn als es eine Streitigkeit gibt im Volk um Jesus, da ergreift er Partei für Jesus. Und als Jesus gestorben ist, spendet er 100 Pfund von so Salbextrakten, dass Jesus gesalbt werden kann. Auch für Petrus wird es Tag, als Jesus ihn fragt, hast du mich lieb? Und die Sache endlich aus der Welt geschafft wird. Und Jesus? Für Jesus wird es erst nochmal richtig dunkel. Für Jesus wird es nochmal richtig dunkel. Über ihm zieht sich nochmal alles zusammen. Die ganze Schuld, der ganze Dreck. Er muss sich am Kreuz erst nochmal alles über sich ergehen lassen. Die Wucht von Schuld, Schimpf und Schande zieht sich über ihm zusammen. Um am dritten Tage das Licht zu sehen. Um uns das Licht zu bringen. Ja, jetzt ist das Licht für uns angemacht. Jetzt ist das Licht für uns da, weil Jesus uns das Licht bringt. Und wir dürfen jubeln. Wir dürfen uns freuen, weil das Licht endlich da ist. So wie die Inuit, die werden auch Eskimos genannt, aber politisch korrekt ist Inuit, die nach dem ungefähr einem halben Jahr, wenn die Sonne wiederkommt und sie das wissen, dann stellen die sich aufs Eis. Da ist das Meer noch ungefähr 2 Kilometer vom Ufer, ist das noch gefroren. Da stellen die sich aufs Eis und warten, bis die Sonne am Horizont zu sehen ist. Und wenn die ersten Strahlen, also die erste Helligkeit der Sonne kommt, dann fangen die an zu jubeln und zu feiern. Weil endlich Tag wird. Weil endlich Licht kommt und weil wir Menschen Licht brauchen. Wir sind abhängig vom Licht. Licht bedeutet Leben. Licht bedeutet Freude. Und Jesus bringt uns das Licht. Jesus bringt uns das Leben. Heute ist der erste Advent. Wir steigen ein in die Adventszeit. Wir steigen ein in das neue Kirchenjahr. Und die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens auf die Ankunft. Und wir wissen, dass Jesus schon mal da war. Das heißt, wir warten nicht darauf, dass Jesus geboren wird, weil das ist schon passiert. Ja, und Jesus ist auch schon gestorben und er ist auch schon wieder auferstanden. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Jesus hat Licht gebracht für uns. Jesus hat Licht gebracht für mich und lebt in mir. Diese Chance haben wir. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Jesus lebt in mir, wenn ich ihn annehme, wenn ich ihm mein Leben gebe. Und ist Licht für mich. Aber irgendwann wird Jesus kommen und wird das Licht anmachen und wird Gericht halten und wird im großen Stil Licht anmachen. Und wenn wir jetzt in diesen Advent gehen, dann gehen wir in eine Wartezeit, in eine Fastenzeit, in der wir Buße tun sollen und der wir uns immer wieder neu ausrichten sollen auf Jesus. Und was sagt Paulus dazu im heutigen Predigttext? Habe ich noch gar nicht vorgelesen. Der steht heute in Römer 13, 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht im Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Paulus sagt uns, wie wir uns untereinander verhalten sollen. Und dann sagt er, es ist Zeit aufzustehen. Es ist Zeit aufzustehen, wenn das Licht da ist, wenn die Sonne aufgeht. Es ist Morgen, es ist Zeit hochzukommen, aktiv zu werden, nicht länger liegen zu bleiben und zu schlummern. Es ist Zeit, sich wie Kinder Gottes zu verhalten. Und wir sollen uns untereinander lieben. Wir sollen uns in diesem Punkt nichts schuldig bleiben. Wir sollen uns untereinander lieben. Ja, das ist so leicht gesagt und so schwer umzusetzen. Es klingt wie die einfachste Sache der Welt. Man verbindet ja mit sich lieben immer so eine romantische Sache. Das kommt, da kann man 100-mal drüber hören und trotzdem immer wieder, wenn man hört, liebt einander, das hat immer was von Kuschelclub, das hat immer was von, ach, wir sind einfach nett miteinander, ne? Wir sind einfach gut miteinander. Wir verstehen uns einfach. Jeder gibt sich ein bisschen Mühe, jeder strengt sich ein bisschen an und dann sind wir lieb. Aber so einfach ist es nicht. Und die Frage ist, wie geht das und wie soll das aussehen, dass wir uns untereinander lieben? Hier in der Gemeinschaft, unter uns Christen, auch in Spremberg. Und ich habe euch heute mal wieder ein Buch mitgebracht. Das mache ich nicht oft. Ja, wenn ich euch irgendein Buch zeige oder vorstelle, dann nur die, von denen ich überzeugt bin, dass sie richtig gut sind. Ja, und ich habe auch keinen Vertrag mit dem Verlag oder so. Also ich stelle euch das nur vor, weil der Inhalt gut ist. Ja. Und zwar dieses Buch Gemeinsames Leben. Das ist von Dietrich Bonhoeffer. Das kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Es ist ein sehr häufig gelesenes Buch, 100 Seiten, ganz knapp geschrieben. Und der Dietrich Bonhoeffer, der hat ein Predigerseminar geleitet. Da haben die zusammengewohnt und theologisch gearbeitet. Und er fasst seine Erkenntnis da so zusammen, was notwendig ist, um gemeinsam zu leben, als Christen gemeinsam zu leben. Und ich finde das interessant, mit was für einer Wucht er das beschreibt und wie ehrlich und völlig ungeschönt er das beschreibt. Es wird ja oft in christlichen Kreisen über christliche Gemeinschaft geredet. Das ist gerade, oder nicht gerade, es ist schon seit einigen Jahren so ein Boom, dass man irgendwie, ja, junge Ehepaare ziehen zusammen und man gründet so eine christliche Gemeinschaft. Und da gibt es viele nette Vorstellungen, die man da haben kann, wie das funktionieren kann. Und man ist halt so zusammen. Und er bringt das auf den Punkt und nimmt die ganzen beschönigenden Stellen weg und sagt, was wirklich notwendig ist, um eine gute Gemeinschaft zu leben. Und ich finde das für uns als Gemeinschaft deswegen so interessant, weil auch wir in einer gewissen Form natürlich zusammenleben. Wir sind eine Gemeinschaft. Und auch wir erleben das, ich habe das gestern wieder erlebt, hier, dass wir aneinander anecken. Es ist nicht einfach nur, wir haben uns lieb und es ist alles so nett. Wir sind zwar Christen und wir versuchen uns nett zu benehmen, aber das funktioniert nicht. Und wir müssen das begreifen, dass wir können nicht auf den anderen immer zugehen und so denken, naja, der ist jetzt Christ, dann benimmt er sich jetzt wahrscheinlich auch besser, ne? Dann muss er ja jetzt nett sein. Ich versuche nett zu sein und der andere versucht nett zu sein. Das nützt aber nichts. Wir sind Erlöste, ja, das stimmt. Und trotzdem haben wir noch einen alten Menschen, der immer wieder rauskommt, der sich immer wieder mal zeigt, der immer wieder mal nach oben steigt. Und dann sind wir enttäuscht voneinander. Bonhoeffer sagt, wir müssen durch Christus den anderen sehen. Was heißt das? Das heißt, dass wir unser Ego an den Rand stellen, dass wir unser Ego, mein Selbst, meine ganzen eigenen Vorstellungen an die Seite stellen. Wenn wir Christ werden, dann ist es genau das, was wir eigentlich tun, dass wir sagen, ich stelle mich selbst, meine ganzen Wünsche und Vorstellungen an die Seite. Und du, Jesus, bist mein Herr. Und das wird jetzt entscheidend im Miteinander. Das ist wichtig, wenn ich den anderen betrachte. Dass ich mein Wollen und mein, das, was ich mir so wünsche, auch vom anderen zurückstelle. Dass ich mich enttäuschen lasse. Dass ich nicht mehr in der Täuschung lebe, der andere wäre ein netter Kerl. Sondern dass ich mir bewusst werde, auch der andere, der hier sitzt, ist auch jemand, der Rettung nötig hatte und der sie immer wieder nötig hat. Der auch immer wieder zu Gott kommen muss und um Vergebung bitten muss. Ich muss mich nicht der Illusion hingeben, dass wir die nettere Ausgabe von Mensch sind. Das funktioniert leider nicht. Und zu oft geht es in christlichen Gemeinschaften im Allgemeinen noch um das Ego. Müsst ihr mal beobachten und euch selber mal kritisch hinterfragen. Wie oft geht es noch um die eigene Ehre? Dass ich hochgehoben werde. Dass das ernst genommen wird, was ich hier eigentlich mache. Dass das mal jemand sieht. Das muss doch mal jemand wahrnehmen. Wie oft es darum geht, dass Menschen sich so verhalten, dass, wie ich mir das vorstelle. Wie oft es darum geht, dass die anderen mich brauchen und dass sie das auch sagen. Das sind alles egoistische Motivationen. Das sind alles so Dinge, die das sind doch so Sachen, die vom Ego gesteuert werden. Aber das soll ich weglegen. Das soll nicht mein Handeln bestimmen. Und wenn ich den anderen liebe und wenn es heißt, wir sollen den anderen lieben, dann ist genau das, dass ich mein Ego beiseite stelle. Und durch Christus den anderen sehe. Jesus muss an die Stelle meines Egos rücken. Und wie sieht das dann praktisch aus? Wie sollen wir das dann umsetzen? Und da gibt es jetzt, oder beziehungsweise das Erste, was ich dazu sagen kann, wir natürlich, dass wir uns gegenseitig in den Blick nehmen. Dass wir uns gegenseitig im Blick haben. Dass ich nicht auf mich gucke, sondern dass ich die anderen in der Gemeinschaft sehe und auf die anderen reagiere. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von Gemeinden, was das angeht. Da gibt es einmal die Moralgemeinden, die nehmen sich untereinander im Blick. Und sobald derjenige nicht richtig handelt, dann kriegt das aber richtig gesagt. Dann muss man gleich mit dem Finger rein. Das sind die einen. Und dann gibt es die anderen, das sind zwei Extreme. Das andere Extrem, das sind die Gemeinden, die so einen Nicht-Angriffspakt geschlossen haben, so einen unausgesprochenen Nicht-Angriffspakt. Jeder macht so sein Ding. Naja, das ist deine Sache. Naja, musst du sehen, wie du irgendwie mit Jesus deinen Weg gehst. Und wenn das halt dein Weg ist, dann ist es in Ordnung. Da wird gar nichts gesagt. Und ich glaube, dass der richtige Weg wie immer ein Weg ist, wo das in der Balance ist. Wo man sich sieht und wo man aus Liebe den anderen auf Dinge hinweist. Wo man den anderen aus Liebe anspricht. Nicht, weil mir das nicht gefällt, was er da macht. Nicht, weil mich das stört, dass er irgendetwas tut. Sondern weil ich merke, dass es dem anderen nicht gut tut. Weil ich der Meinung bin, dass ihm etwas anderes besser täte und aus Liebe. Wenn ich mein Ego zurückgestellt habe und den anderen sehe, dann darf ich ihn aus Liebe ansprechen, wenn ich etwas bemerke. Wenn jeder von uns hat einen dunklen Fleck, einen blinden Fleck, einen Bereich in seinem Leben, den sieht er nicht. Das nimmt er nicht wahr. Bestimmte Fehler, die wir in unserem Leben haben, die nehmen wir einfach nicht wahr. Und wir brauchen andere, die uns darauf ansprechen, in Liebe. Und das ist eine ganz große Chance von uns als Gemeinschaft. Es gibt, was ganz modern geworden ist, dass so Gemeindehopper, so Leute, die von Gemeinde zu Gemeinde ziehen und sich überall das Beste rauspicken. Es gibt das Ganze, vor allen Dingen in Großstädten gibt es das sehr oft. Aber diese Gemeindehopper, die nehmen sich eine ganz, ganz wichtige Sache. Nämlich genau das, dass man in so einer Gemeinschaft, die gewachsen ist, die zusammenwächst und die zusammenhält, die den Leib Christi bildet, dass die sich untereinander ansprechen kann, dass die sich untereinander Dinge zumuten kann, sich auf Dinge ansprechen kann, in Liebe. Und das andere, das eine ist, die Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht so gut laufen, den blinden Fleck, den derjenige nicht sieht. Und das andere ist natürlich, den anderen auf die Gaben hinzuweisen, den anderen zu beobachten, was er richtig gut kann. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann fallen uns zuallererst die Sachen auf, die nicht stimmen, die nicht in Ordnung sind, die der andere besser machen müsste. Aber wir haben auch in Auftrag, dem anderen die Gaben zu spiegeln, zu sagen, hey, das kannst du richtig gut. Das ist deine Gabe. Wenn ich dich beobachte und du tust dies und das, das kannst du richtig gut. Das ist ein echter Dienst für die Gemeinde. Das heißt es, dass wir uns untereinander lieben sollen. Mein Ego beiseite stellen und dann durch Christus den anderen ansprechen. Aus Liebe auf die dunklen Flecken und auf seine Gaben. Und dass wir so als Gemeinschaft wachsen. Und wenn das passiert, dann werden Menschen kommen, die werden von außen kommen und werden sehen, dass das gut tut. Die werden sehen, dass Gott wirkt in uns und an uns als Gemeinschaft. Und ich lade uns ein, dass wir das leben, dass wir das umsetzen, dass wir uns ansprechen, dass wir uns gegenseitig sehen. Und schon das gegenseitig Sehen ist eine Aufgabe. Dass man mal rumguckt, dass man sich die anderen anguckt, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun. Nicht nur zu kommen und dann wieder zu gehen und das war's, sondern den anderen mal bewusst wahrzunehmen und den anderen auch mal ein Interesse an dem anderen zu entwickeln. Und ja, den anderen ja ernst zu nehmen und dann auch anzusprechen. Herzliche Einladung dazu. Amen. Ich möchte gern noch beten. Und wer das kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus, hab Dank, dass du das Licht bist. Hab Dank, dass du uns diese Hoffnung gebracht hast. Hab Dank, dass du in uns lebst und dass du durch uns durchscheinen möchtest. Herr, du gibst uns eine Riesenaufgabe, uns untereinander zu lieben. Untereinander aufeinander zuzugehen. Und wir bitten dich, dass du uns dazu segnest. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, unsere Sehnsüchte, unsere Motivation beiseite zu stellen, uns selbst beiseite zu stellen und durch deine Augen den anderen zu sehen. Und durch dich zu dem anderen zu sprechen, den anderen zu segnen durch das, was wir sagen. Ein Segen zu sein für andere. Wir bitten dich, dass wir als Gemeinschaft sichtbar werden, als die, die zu dir gehören und die aus deiner Liebe heraus handeln. Jesus, wir bitten dich für unsere Stadt Spremberg. Wir bitten dich für alle, die dich nicht kennen. Wir bitten dich für all diejenigen, die noch alleine rumstochern, die verloren sind, die im Dunkeln sitzen. Wir bitten dich, dass du dich ihnen vorstellst, dass du für sie das Licht wirst. Und wir bitten dich, dass du uns als Werkzeuge benutzt. Herr, wir wollen dich auch bitten für all diejenigen, die bei uns in der Gemeinschaft krank sind, für all diejenigen bitten, die Schwierigkeiten haben. Herr, du bist unser Erlöser. Du kannst uns auch von Krankheit erlösen, wenn du das möchtest. Du kannst uns von schwierigen Situationen erlösen. Und wir bitten dich, Herr, dass du handelst. Wir bitten dich, dass du alle Kranken tröstest, alle Trauernden, alle diejenigen, die in Schwierigkeiten sind, Herr. Und all das, was wir jetzt nicht gebetet haben, das legen wir in das Gebet, was du uns beigebracht hast, Herr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.